jetzt bei diesem Punkt Arabisch 4, Anweisung betreffs der Beiträge der Frauen, Verse 34 bis 35. Wir lesen: Wie in allen Gemeinden der Heiligen sollen eure Frauen in den Versammlungen schweigen, denn es ist ihnen nicht erlaubt zu reden, sondern sie haben in Unterordnung zu sein, so wie auch das Gesetz sagt. Wenn sie etwas zu lernen wünschen, sollen sie zu Hause die eigenen Männer fragen, denn es ist für Frauen schändlich, in der Versammlung, also in der Versammlung der Gemeinde, zu reden. Das ist ja ein recht diskussionsgeladener Vers, es ist ja schon viel darüber geschrieben worden. Paulus gibt hier einige Begründungen. Also er sagt zuerst, die Frauen sollen schweigen. Vorher hat er ja gesagt, alle haben Beiträge, in Vers 26. Jeder hat etwas. Der eine hat das, der andere hat das. Und sie können alle reden, zwei oder drei. Und sie können Propheten, zwei oder drei. Aber jeder könnte als Prophet reden, 31. Ihr könnt alle einzeln weissagen, damit alle lernen, alle aufgerufen werden. Also es kommt ganz oft das Wort jeder und alle vor. Und die ganz logische Frage, die sich jetzt sofort stellt, ist gesagt, ja, und die Frauen? Die Frauen auch. Bei den Juden durften die Frauen in der Synagoge nicht reden. Das war absolut verboten. Was sagt Paulus? Paulus sagt, die Frauen sollen schweigen. Und er sagt jetzt, die erste Begründung ist, so wie es in allen Gemeinden der Fall ist. Übrigens, manche Bibelübersetzungen ziehen diesen Teil, wie in allen Gemeinden das der Fall ist, ziehen sie zu dem Vers 33, also zu dem Satz in Vers 33 am Anfang. Das ist vom grammatikalisch schon möglich, nur vom Zusammenhang her ist es eigentlich unmöglich. Denn auch die Ausleger, die ich da jetzt gefragt habe, die Grammatikwerke und so weiter, die sagen, rein der Zusammenhang macht eigentlich klar, dass es nicht darum geht, dass Gott ein Gott des Friedens in allen Gemeinden ist. Ja, was soll das? Ist Gott ein Gott des Friedens in allen Gemeinden? Natürlich ist Gott ein Gott des Friedens in allen Gemeinden. Das wäre ein nichtssagender Satz. Aber wenn er zu dem nächsten Satz gezogen wird, wie in allen Gemeinden das der Fall ist, sollen auch bei euch die Frauen schweigen, dann versteht man, dass es in Korinth Probleme gab, ja, und sie haben ausgeschert. Das heißt, es gab einen Konsens unter den Gemeinden, aber die Korinther haben nicht mitgemacht, nicht nur beim Reden der Frauen, auch bei anderen Dingen nicht. Ja. In 1. Korinther 11 spricht er ja auch noch andere Sachen an, wo die Korinther ausgeschert sind. Und also er sagte mal, um das zu erhärten, was er sagt, Es ist in allen Gemeinden so. Und in Vers 36 sagt er zu den Korinthern, oder ist das Wort Gottes von euch ausgegangen? Oder ist es zu euch allein gelangt? Seid ihr die Einzigen, die Wahrheit gepachtet haben? Seid ihr die Einzigen, die sagen, wie es richtig ist? Also er argumentiert hier mit den Korinthern, macht es doch bitte so, wie es in allen Gemeinden der Fall ist. Ja? Das Zweite, was er sagt, ist, es entspricht dem Gesetz. Er sagt, wie es auch das Gesetz sagt, in Vers 34 am Ende. So wie auch das Gesetz sagt. Das heißt, das Gesetz hat eine Ordnung gegeben. Und das hat Gott nicht aufgehoben. Die Ordnung ist, dass der Mann das Haupt der Frau ist und dass die Frau dem Mann untergeordnet ist. Das steht schon vor dem Sündenfall. Die Frau wurde als Gehilfin dem Manne zugesellt, an die Seite gestellt, um von ihm geliebt zu werden und um ihm in seiner Arbeit zu helfen, aber als untergeordneter Teil. Das heißt, sie ist nicht weniger wert, aber sie ist, hat eine andere Rolle, spielt eine andere Rolle, wenn man so sagt, hat eine andere Funktion. Ja. Hat also nichts mit Wertigkeit zu tun, sondern es geht um, wie funktioniert es. Ja? Jemand hat mal gesagt, ich glaube, das war Wilhelm Pahls, er hat gesagt, du hast ein Pferd und du hast einen Wagen und es kostet genau beides gleich viel. Aber du musst trotzdem kannst trotzdem nicht einfach den Wagen vor das Pferd spannen. Also einer muss ziehen. Ja, obwohl beide gleich wert sind, muss einer vorne ziehen und das ist in dem Fall das Pferd. Also und genauso ist es auch in der Ehe. Du hast zwei gleichwertige Partner, aber einer muss vorne stehen. Ja? Sonst geht es nicht. Das ist heute natürlich völlig anders in der Gesellschaft. Das ist ja, deshalb haben wir ja die Probleme, weil wir seit 100 Jahren Emanzipationsbewegung sind wir natürlich geprägt. Ja? Das Pendel schlug in die andere Richtung. Vorher wurden die Frauen unterdrückt, richtig? Ja? Das war ja der Grund für die Emanzipationsbewegung, war die Unterdrückung der Frauen von nicht liebenden Männern. Und dann schlug das Pendel in die andere Richtung. Und wir haben heute damit zu schaffen. Aber es ist gesund, wenn wir uns jetzt die biblische Mitte suchen. Und die biblische Mitte ist sehr schön. Der Mann liebt die Frau über alles und er tut alles für die Frau und er ist bereit, für sie zu sterben. Ja? So wie Jesus Christus bereit ist, für die Frau zu sterben. Und sie unterordnet sich ihm. Das ist ihre Rolle in der Ehe. Und nicht nur in der Ehe hat sie eine untergeordnete Rolle. Auch dort, wo sie in der Gesellschaft, wo in der Gemeinde jetzt hier öffentlich die ganze Gemeinde versammelt ist, also es geht um was Öffentliches, um was Größeres, nicht um meine Telefonzellengemeinde, dort schweigt sie und zeigt dadurch ihre Unterordnung. Dann kommen nähere Erläuterungen über den Umfang des Schweigens. Er sagt dann, Vers 35, wenn sie etwas zu lernen wünschen, sollen sie zu Hause die eigenen Männer fragen. Also hier sehen wir schon, dass er unterscheidet zwischen zu Hause und Gemeinde. Damit meint er nicht das Gemeindehaus. Das ist falsch. Er meint die Versammlung. Er stellt gegenüber, die Versammlung, wenn die ganze Versammlung an einem Ort zusammenkommt, das ist was Öffentliches. Wir sind ja immer noch, alles was er sagt, ist immer noch abhängig von Vers 23 und Vers 26. Was haben wir da gelesen, Vers 23? Wenn also die ganze Gemeinde am selben Ort zusammenkäme. Vers 26, wie ist es also, Bruder, wann immer ihr zusammenkommt, dann ist das und das und das. Und es gibt ja Regelungen und die Regelungen sind nur vernünftig, wenn das ein größere Schar ist, sonst sind die nicht vernünftig. Ja. Wenn drei Leute nur sind, dann kann man nicht sagen, es sollen nur bitte reden, nur zwei oder drei. Ja, nicht, wie, was denn sonst? Wenn nur drei da sind, können nur drei reden. Ja. Also es geht also um eine große Gruppe. Und dort in dieser regelmäßigen Versammlung, wo die ganze Gemeinde zusammen ist, dort hat die Frau hier ein ganz besonderes einen besonderen Platz und ihr Platz ist nicht der des öffentlichen Redens. Und zwar gemeint ist natürlich das Reden vor den anderen. Das ist klar, nicht das Private zur Nachbarin was sagen oder gemeinsam singen, darum geht es nicht, das ist nicht das Thema, es geht um das Sprechen vor anderen, ja? Sodass sie praktisch nur sich selbst ihre eigene Stimme hört und vor den anderen redet. Er sagt, wenn Sie Fragen haben, also das zeigt jetzt den Umfang des Schweigens, es bezieht sich nicht nur, wie man vielleicht, man könnte ja meinen, das ist vielleicht nur auf das Beurteilen bezogen, oder? Die anderen sollen beurteilen. Also, und beim Beurteilen sollen die Frauen schweigen. Nein, auch beim Fragen stellen sollen sie schweigen. Sie sollen also keine Fragen stellen, sie sollen sie privat stellen. Das heißt, zu Hause, dem Ehemann, und wenn sie keinen Ehemann hat, dann gibt es sicher andere Männer, oder Gemeindeleiter oder sonst, die man alle noch privat fragen kann. Und die dritte Begründung ist, oder der dritte Satz, den er hier sagt, in Vers 35, denn es ist schändlich, ja auch eine Begründung, denn es ist schändlich. Das ist jetzt für uns schwierig, oder? Denn wir empfinden das ja nicht mehr schändlich. Wir haben uns so daran gewöhnt, die ganze Gesellschaft hat sich ja gewandelt in den letzten 100 Jahren. So stark gewandelt, dass wir das heute überhaupt nicht schändlich empfinden, wenn eine Frau spricht in der Öffentlichkeit. Im Gegenteil, wir haben eine Bundeskanzlerin und wir haben andere Politikerinnen. Aber die Schrift sagt es und da müssen wir jetzt lernen, wieder uns der Schrift zu beugen. Das heißt, wenn die Schrift sagt, es ist schändlich, dann darf ich nicht sagen, ja, aber ich empfinde es nicht schändlich. Einer sagt, ich gehe auf den FKK-Strand, und ich empfinde das nicht schändlich. Wenn ich es nicht schändlich empfinde, dann ist es nicht schändlich. Das stimmt nicht. Auch dann, wenn ich es nicht schändlich empfinde, ist es schändlich. Ja? Also ich muss hier ganz bewusst sagen, nein, Gott sagt es anders. Also das heißt, ich muss hier lernen, mein Empfinden zu ändern. Bruder Herbert Janssen habe ich heute einen Artikel gelesen und ich habe jetzt gesagt, da hat er über Fragen zum Reden der Frau und da habe ich gesagt, das werde ich jetzt als Folie noch schnell machen, weil ich finde das sehr gut, was er hier, die Fragen, die er hier gestellt hat. Also das sind auch Fragen, die uns kommen. Erste Frage: Worauf bezieht sich dieses Schweigen? Auf alles oder nur auf einiges? Da müssen wir auf den Text schauen. Ich habe hier keine Antwort dazu geschrieben. Da müssen wir auf den Text schauen. Das heißt, wir müssen uns überlegen, meint jetzt der Apostel, die Frau soll nur schweigen in Bezug auf das Zungenreden? Oder meint er, sie soll nur schweigen in Bezug auf das Prophezeien? Oder meint er, sie soll nur schweigen in Bezug auf das Übersetzen der Zungenrede? Oder meint er, sie soll nur schweigen in Bezug auf das Beurteilen der Prophetie? Oder was? Ja? Nur da ringen ja die Ausleger, wenn man hier verschiedene Ausleger liest heute, da ringen sie drum. Interessant ist, früher, die älteren Ausleger, die haben kein Problem. Die sagen, das bezieht sich auf den Zusammenhang. Und der Zusammenhang ist ja klar. Der Zusammenhang ist das, was er erwähnt hat. Dort, wo immer steht, jeder kann beitragen, dort schränkt er dieses Jeder jetzt ein auf die Männer. Aber die moderneren Ausleger, nicht alle, aber viele von moderneren Auslegern, die haben da Schwierigkeiten. Warum? Weil sich die Kultur gewandelt hat und jetzt hat man mit dem Bibeltext Schwierigkeiten. Ist ja klar, wenn die Kultur anders ist, und der Bibeltext passt nicht mehr in die Kultur, dann ringt man mit dem Bibeltext. Als die Kultur noch anders war, hatte man das einfach akzeptiert und fertig. Ja. Das heißt, das Problem heute ist, die Kultur hat sich gewandelt. Herbert Janssen fragt, haben Paulus nicht Kulturrücksichten bestimmt, sodass das Gebot zeitlich begrenzt wäre? Also nur in der Kultur, wo die Frauen sowieso nicht reden dürfen, dort ist das so zu tun, wie es in der Bibel steht. Dann fragt er, nach welcher Kultur soll man sich denn richten, wenn mehrere in der Umgebung vertreten sind? Nach der islamischen, nach der deutschen alten, nach der deutschen neuen? Seit 1968 haben wir eine Kulturrevolution. Jetzt haben wir eine alte Kultur und eine neue Kultur. Nach welcher soll man uns jetzt richten? Nach vor 68 oder nach 68? Ja. Nach welcher sollen wir uns richten? Wie soll man sich verhalten, wenn die Kultur im Wandel begriffen ist? Wenn sich die Kultur ständig ändert, sollen wir uns dann auch ständig ändern? Wie sollen wir es machen? Ja. Gibt es eine christliche Kultur oder nicht? Ich würde sagen, ja, es gibt eine christliche Kultur. Die hat sich sogar sehr stark festgesetzt in Europa, bis dann eine Kulturrevolution kam, die christliche Kultur wieder gewandelt hat. In eine andere Kultur. Das heißt also, wir müssen Acht geben, das Kulturargument ist kein gutes Argument. Vor allem, weil ja Paulus auch nicht argumentiert so von Kultur her, sondern er argumentiert anders. Wir kommen gleich drauf. Macht es einen Unterschied, wenn wir erfahren, dass Kulturen nicht nur vom Gewissen, sondern auch von Lehren von Dämonen, aber auch von Gott bestimmt werden. Also wir erfahren ja in der Bibel, dass Kulturen verschieden bestimmt wird. Das heißt, eine Kultur, was ist eigentlich eine Kultur? Eine Kultur ist eine Gepflogenheit. Das heißt, wie kleidet man sich, wie redet man, wie singt man, wie lebt man, wie verbringt man den Sonntag, wie lebt man in der Gesellschaft, welche Rollen haben Männer und Frauen und so weiter. Das alles ist Kultur. Ja? Und jetzt ist es so, dass Kulturen nicht nur vom Gewissen bestimmt werden, des einzelnen Menschen, sondern die Kulturen werden ja auch bestimmt von Lehren von Dämonen. Das heißt, die Dämonen, die schlafen nicht. Die Dämonen sind sehr interessiert, wie sich die Welt entwickelt. Und sie wollen ihre Gedanken einfließen lassen in die Politiker zum Beispiel, Neomarxisten, ja, die wollen jetzt zum Beispiel, dass allen Europäern klar ist, es gibt keine absolute Wahrheit. Ja. Keine absolute Wahrheit, in Sachen Religion darf niemand sagen, das ist absolut wahr. in Sachen Religion muss man alles tolerieren und sagen, es gibt mehrere Wahrheiten, was natürlich logisch gar nicht geht, wenn sie sich widersprechen, oder? Aber man muss das alles stehen lassen. Es geht nicht, ja? Oder wenn irgendwelche meinen, die Homosexuellen, die gehören gleichberechtigt wie die Ehe und so weiter. Das heißt, dann wandelt sich ja die Kultur. Und das sind Lehren von Dämonen, das lernen wir von Paulus in 1. Timotheus 4, Vers 1, dass Dämonen also Lehren in die Welt setzen. Folgedessen werden also Kulturen heute nicht nur vom Gewissen bestimmt, sondern auch von Lehren von Dämonen bestimmt. Und jetzt ist die Frage, sollen wir Christen uns beugen unter die Lehren der Dämonen? Sollen wir klein beigeben und sagen, ja okay, lassen wir es so, wie die Dämonen das eingerichtet haben? Oder sollen wir den Mut haben und sagen, nein, aber was sagt denn die Schrift? Von daher sind diese Fragen, diese Frauenfragen zum Beispiel jetzt mit Rolle der Frau, sind so heiß diskutiert unter den Christen, ja? Weil die Christen jetzt mit der Zeit irgendwie weich werden und sagen, wir können doch nicht ewig die von gestern sein und so anders wie die anderen, dass sie nur noch lachen über uns. Ja? Wer sollte besser wissen, was sich unter Christen geziemt, der durch die Apostel sprechende Christus oder die Welt? Was geziemt sich eigentlich? Was ist kulturell richtig? Christus sagt, darf Christus es sagen? Das heißt, Apostel Paulus spricht ja im Auftrag von Christus. Das ist ja nicht die Meinung von Paulus, was wir jetzt gelesen haben. Das ist ja die Meinung von Jesus Christus. Oder sollen wir hören auf die Welt? Wenn die Welt sagt, es ist nicht schändlich, dass eine Frau öffentlich spricht, und der Christus sagt, es ist schon schändlich, jetzt ist die Frage, worauf hören wir? Müssen wir jetzt entscheiden? Nächste Frage. Betrifft die Anweisung etwa nur das störende Reden der Frauen untereinander? Da gibt es die These, das sagt, schau, in Korinth gab es das Problem, dass die Frauen einfach gestört haben. Und Paulus gibt jetzt hier eine ganz klare Anweisung, die Frauen sollen einfach schweigen. Jetzt müssen wir aber Acht geben, man muss nicht, ich habe jetzt hier das gerade notiert, man muss nicht allen Frauen das Reden verbieten, nur weil einige stören. Paulus hätte doch sagen können, liebe Geschwister, ich will, dass die Frauen, die stören, die sollen ruhig sein. Ja? Und die anderen Frauen dürfen ruhig reden. Aber die Frauen, die stören, die bekommen ein Mundverbot. Ja? Oder er hätte auch sagen können, Geschwister, das ist nicht christlich, das ist nicht liebevoll, hört auf zu stören. Ja? Fertig. Hätte er ganz, ganz weise und liebenswürdig sagen können. Übrigens können Kinder auch stören und Männer können auch stören. Alle Leute können stören in der Gemeinde, in der Versammlung. Für einen solchen Missstand ist die Sprache hier viel zu allgemein und zu stark. Ein Verweis des verständnisvollen Apostels hätte da genügen können. Also das passt wohl nicht, diese These. Andere Frage. Aber in 1. Korinther 11 steht doch ganz klar, dass die Frau beten darf und reden darf und prophezeien darf und so weiter, wenn sie das Haupt bedeckt. 1. Korinther 11, Vers 2 bis 16 hat Paulus doch einen ganzen Abschnitt davon gesprochen, wie die Frau sich zu verhalten hat, wenn sie betet und wenn sie weissagt. Also ist doch ganz klar, die Frau darf beten und weissagen, das ist ein Sprechen. Richtig, hat er gesagt. Aber von einer Versammlung ist in 1. Korinther 11 überhaupt nicht die Rede. Von einer Versammlung ist erst die Rede ab Vers 17, in 1. Korinther 11 ab Vers 17, nach dem Abschnitt über die Kopfbedeckung, dann spricht er von dem Zusammenkommen. Ich darf das vielleicht zitieren. 1. Korinther 11, Vers 17. Während ich dieses anweise, lobe ich nicht, dass ihr nicht zum Besseren, sondern zum Schlimmeren zusammenkommt. Denn erstens höre ich, wenn ihr zusammenkommt in der Gemeinde, also in der Versammlung, dann sind Spaltungen unter euch vorhanden und zum Teil glaube ich es auch und so weiter. Das heißt, jetzt kommt es zu dem Thema Spaltungen, wenn sie zusammenkommen. Vorher hat er nur über Haupt und Mann und Frau, Christus und Gott, also die vier Häupter, hat er gesprochen, oder drei Häupter vielleicht, ja, der Mann, das Haupt der Frau, Christus das Haupt des Mannes und Gott das Haupt Christi. Da spricht er also in ganz allgemeiner Art. Erst mit Vers 17 kommt Paulus zum Thema Missbräuche in der versammelten Gemeinde. Vorher bespricht er über grundsätzliche Dinge. Also ich habe hier notiert, von einer Versammlung ist in 1. Korinther 11 nicht die Rede. Wenn ein Reden der Frau in 1. Korinther 14 verboten ist, so gibt es außerhalb der Zusammenkunft doch reichlich Gelegenheit zu beten und zu weissagen und sonstige Sachen zu reden. Das heißt, die Frau darf sehr wohl reden. Es ist erlaubt für die Frau zu reden. Aber an einem Punkt soll sie nicht reden. Wenn die ganze Versammlung an einem Ort zusammenkommt, dann gibt es Regelungen. Zwei oder drei und so weiter. Und da gibt es eine ganze Reihe Regelungen. Und die letzte Regel ist, was die Frauen betrifft, die sollen schweigen. Also man muss Acht geben, in welchem Rahmen schweigt sie und in welchem Rahmen kann die Frau reden. 1. Korinther 11 ist der allgemeine Rahmen, da kann sie natürlich reden und weissagen. Übrigens, die Christen haben sich an verschiedenen Orten getroffen. Auch am Montag, auch am Dienstag. Man war nicht so im Beruf eingespannt, Mann und Frau, berufstätig, das war gar nicht der Fall. Die Frauen waren gar nicht berufstätig, die hatten also viel Zeit, sich zu versammeln. Da gab es Gebetskreise, da gab es, auch die Männer übrigens waren nicht so stark im Beruf eingespannt, dass man von morgens um 7 Uhr bis abends um 7 Uhr unterwegs war. Sondern das Leben war viel, hat sich viel mehr auf der Straße abgespielt, noch dazu im Orient, in Korinth sowieso, im vorderen Orient und Griechenland. Also das heißt, Christen haben sich oft getroffen und Gelegenheit zur Zusammenkunft gab es oft. Ich erinnere mich, wir waren in Rumänien und wir kamen dann in den Ort, wo die Zigeuner waren. Und dann haben die Zigeuner uns gesehen, die kannten uns schon. Oh, der Thomas und der Marc sind da und dann haben die das, sind ein bisschen herumgelaufen. In 10 Minuten hatten wir eine Versammlung. Die kamen da aus ihren Häusern zusammen und die Zeit hatten, dann hatten wir eine Versammlung. Ja. Waren wir da alle zusammen. So stelle ich mir das auch vor in Griechenland. Ja. Jedenfalls dürfen wir nicht meinen, dass es nicht reichlich Gelegenheit gegeben hat, sich zu treffen und zu beten und zu weissagen. Der Unterschied zwischen 1. Korinther 11 und 1. Korinther 14 ist nicht zwischen großer und kleiner Versammlung, sondern zwischen Versammlung, die regelmäßige Versammlung, als regelmäßige Versammlung gegolten haben, das war meistens eine in der Woche, und sonstigen Begegnungen, ob groß oder klein, ob im Freien oder im Haus oder ob am Strand oder sonst irgendwo, ob geplant oder ungeplant. Ja. Das heißt, es gab gewisse Versammlungen, die hatten so stark Öffentlichkeitscharakter, öffentlich in dem Sinn, dass viele Leute waren, ja, dass man gesagt hat, da ist es schändlich, dass die Frau spricht. Und nur da hat sie geschwiegen. Weiters noch eine Frage. Ist das Redeverbot der Frauen auf die Teilnahme an der Bewertung oder Beurteilung der Weissagung zu beschränken? Das klingt recht plausibel. Manche Ausleger sagen, schaut, das Schweigen der Frau bezieht sich doch nur auf das Beurteilen der Prophetie. Diese Lösung scheint also recht plausibel, aber dieser Text vom Schweigen passt genauso in den größeren wie in den kleineren Zusammenhang. Das heißt, der kleinere Zusammenhang wäre ja der Vers gerade vorher, Vers 31 war das, Kapitel 14, Vers 31 und 29. 29 vor allem, die anderen sollen urteilen, oder? Der kleinere Zusammenhang. Der größere Zusammenhang geht bis zurück, bis zu Vers 26. Und dieser Text passt so oder so, ja? Also es bleibt offen. Gut, aber jetzt ist daran zu erinnern, dass es Paulus nicht nur um das Urteilen geht, sondern dass es ausdrücklich auch um ein Lernen geht. Denn er spricht von Fragen stellen. Fragen stellen, wenn Sie etwas lernen wollen, wo sollen Sie die Fragen stellen? Nicht in der Gemeindeversammlung. Also es geht also nicht um Beurteilen, es geht auch um Fragen stellen. Das zeigt, der Zusammenhang ist nicht nur Beurteilen von Prophetie, der Zusammenhang ist auch Lernen. Zudem gibt der Text keinerlei Anlass zu einer Annahme, dass das Prüfen der Weissagung in Form eines öffentlichen Gespräches stattfand. Das habe ich schon gesagt. Wenn er sagt, die anderen sollen prüfen, heißt es nicht, die anderen sollen sprechen beim Prüfen. Jeder soll beurteilen. Ja? Also diese These, dass das Redeverbot nur auf das Beurteilen zu beschränken ist, ist eigentlich nicht haltbar. Jetzt ist die nächste Frage, ja, und wie ist es mit dem Beten? Ist das öffentliche Beten denn noch im Redeverbot auch noch eingeschlossen? Nun, natürlich ist, oder grundsätzlich ist das Beten ja auch was Öffentliches, oder? Wenn es in der großen Versammlung geschieht, ist eindeutig etwas Öffentliches. In 1. Korinther 11 wird es mit Weissagen gepaart, also da sagt er, wenn die Frau betet oder weissagt, dann soll sie sich den Kopf bedecken. Also das heißt, 1. Korinther 11 stellt er Beten und Weissagen so nebeneinander, als ob sie zusammengehören, auf eine Stufe. Ja. Und das soll uns natürlich zu denken geben, oder? Das heißt, wenn er Beten und Weissagen so nebeneinander stellt. Und außerdem, das nächste wäre dann noch, ja, und wie ist das mit dem Liedersingen? Das Solo-Gebet oder das Solo-Lied? Ja, wie ist das da? Wenn sie jetzt ein Gebet singt, ja, müsste sie sich nach 1. Korinther 11 genauso bedecken und nach 1. Korinther 14 genauso schweigen dort. Das heißt, wenn wir uns Gedanken machen über dieses Thema, müssen wir uns ganz intensiv mit dem Text auseinandersetzen und uns überlegen, was ist hier wirklich alles gemeint. Zungenreden ist eingeschlossen. Und was ist Zungenreden? Zungenreden ist ein Beten. Also wenn jetzt eine Frau gerne Zungenreden würde in der großen Versammlung, dann darf sie das nicht, denn Paulus sagt, sie soll schweigen. Jetzt sagt sie, okay, also auf Finnisch darf ich nicht beten. Darf ich auf Deutsch beten? Es steht nicht da im Text. Paulus, das Gebet erwähnt er nicht. Ja, aber wir müssen uns Rechenschaft ablegen von dem. Es geht nicht darum, dass ich sage, was Paulus, dass ich meine Meinung einfach sage, sondern wir müssen ringen mit dem Text. Das heißt, wir müssen schauen, was steht eigentlich im Text geschrieben. Und wenn wir uns so diese Fragen stellen, deshalb habe ich das bewusst jetzt so gemacht, ja, Fragen stellen und jetzt versuchen, auf diese Fragen einzugehen. Wir müssen ringen darum, um eine Klarheit, was ist hier gemeint. Und ich denke, wenn wir ringen, wird der Herr uns zu seiner Zeit eine Harmonie, also einen Konsens geben, dass wir verstehen, ja, stimmt eigentlich, der Text sagt eigentlich genau das. Aber wir müssen uns Rechenschaft ablegen. Wir dürfen nicht über die Schrift hinausgehen und sagen, na, mir passt das nicht, ich mache es jetzt einfach anders. So geht es nicht. Aber wir müssen uns ganz klar, ganz scharf in den Text rein versetzen und schauen, was steht im Text. Das ist unsere Aufgabe. Und jeder Christ muss das tun. Die Leiter der Versammlung natürlich sind hier ganz zuerst gefragt. Die müssen hier am meisten arbeiten, aber auch die anderen auch. Dann zum Beten noch. Ist ja interessant, es gibt noch einen Vergleich. In 1. Timotheus 2 spricht ja der Apostel weiter über das Beten. Es ist ja nicht nur hier diese Stelle über das Beten. 1. Timotheus 2, Vers 1. Im 1. Timotheusbrief werden Anordnungen gegeben über die Gemeindeversammlung. Und zwar heißt es dort im 1. Timotheus, vor allem lege ich dir nahe, lass Flehen, Gebete und Fürbitten und Dank für alle Menschen dargebracht werden. Wo? Paulus, der Missionar, schreibt an Timotheus, den Missionaren, er soll schauen, dass es in den Gemeinden recht zugeht. Und jetzt sagt er, vor allen Dingen schau dazu, dass Flehen, Gebete, Fürbitten und Dank für alle Menschen dargebracht werden. Und für Könige und so weiter und so weiter. Das heißt, du, Timotheus, bist verantwortlich, dass in den Gemeinden, dort wo du jetzt hingestellt bist, in Ephesus, in Milet, in Troas, in dieser ganzen Gegend, wo Timotheus dort jetzt verantwortlich war, solange der Paulus weg war, dort musste er jetzt dazu schauen, dass es gut und richtig abläuft in den Gemeinden. Denn Gott ist ein Gott der Ordnung und er ist nicht ein Gott der Unordnung und des Unfriedens. Ja? Also es soll Ordnung geben. Timotheus als Missionar hat hier also zu sorgen dafür, was geschieht in den Gemeinden. Und dann sagt er in Vers 8, es ist also mein Wille, dass die Männer an jedem Ort beten. An jedem Ort. Was meint er? Er meint nicht im Wohnzimmer und im Badezimmer und im Klo und auf der Arbeit am Feld. Das ist nicht gemeint. Sondern in Troas und in Milet und in Ephesus, an diesen Orten, wo eben Timotheus verantwortlich war. Überall, wo die Christen sich trafen zum Gebet, dort sollten die Männer beten. Wieso sagt er das? Weil die Männer, die sind so höflich und die sind so bequem und die reden halt nicht so schnell, weil die Frauen sind viel schneller mit Reden. Die Frauen haben nicht ein besseres Sprachzentrum, hat Gott ihnen hineingelegt ins Gehirn, dass sie, weil sie, deshalb sprechen wir auch von einer Muttersprache und nicht von der Vatersprache. Die Frauen haben die Aufgabe, den Kindern das Sprechen beizubringen und Gott hat sie besonders ausgerüstet mit einem speziellen Sprachcomputer. Und die Männer, die sind einfach langsamer, die brauchen dreimal so lange, um das richtige Wort zu finden. Die Frau hat schon längst gesagt. Ja. Aber, und jetzt ist es so, dass die Männer müssen jetzt, denen muss man helfen. Ihr müsst beten. Also die Männer sollen beten. Es ist mein Wille, dass die Männer an jedem Ort beten. Und wenn sie beten, dann sollen die Hände, die sie aufheben, sollen heilig sein, sagt er, und nicht unheilig. Das ist ja auch so eine Sache bei Männern, dass die Hände unheilig sein könnten. Und auch ohne Zorn und ohne Zweifel sind die zwei Probleme der Männer. Entweder zornig oder unsicher. Ja? Zweifel. Weg mit dem Zorn und weg mit dem Zweifel. Und was sollen die Frauen? Die Frauen, von denen will ich, dass sie sich selbst in schicklichem Betragen schmücken und so weiter, verbunden mit Zurückhaltung. Schamhaftigkeit steht bei Ihnen vielleicht, das Wort ist enkrateia, ist Scheu, Schamhaftigkeit, Sittsamkeit, Bescheidenheit, Zurückhaltung. Das Wort also heißt, die Frau soll sich zurückhalten, die Männer, die sollen hervor, sollen beten. Und Vers 11, eine Frau lerne in der Stille. Der ist genau gleich wie 1. Korintherbrief, Kapitel 14. Die Frau lernt in der Stille. Die Männer sollen beten. Die Männer müssen lernen, die Verantwortung zu übernehmen in der großen Versammlung, also in der regelmäßigen Versammlung. Wenn die Versammlung keine ist, dann ist die Sache natürlich ganz anders. Das heißt, wenn die Versammlung nicht die regelmäßige Versammlung ist, sondern nur ein Hauskreis oder sonst ein Gebetskreis oder irgendetwas ist, das ist ganz was anderes. Also ich stelle das in den Raum. Ich mache hier keine Vorschläge, sondern es geht uns darum, dass wir mit dem Text ringen müssen und schauen, was der Text sagt und was eigentlich der Apostel hier sagt. Ist dann das Mitsingen auch verboten? Das geht ja gar nicht um das Mitsingen hier. Vom Zusammenhang her geht es um ein Sprechen vor anderen. Es geht nicht um ein Chorgebet oder Chorgesang, sondern es geht um das alleine, das, was man vor den anderen alleine ausübt, sodass man nur seine eigene Stimme hört, die anderen horchen jetzt zu. Das ist gemeint in diesem Zusammenhang in 1. Korinther 14. Also, nachdem ich das jetzt so schon meine Zeit überzogen habe, will ich hier schließen.